froh darüber, weil sich der Saal doch fast gefüllt hat. Und ich möchte vor allem den Dank der Gesellschaft, auch der Leitung des Hauses der Begegnung aussprechen. Ihnen vor allem auch, Herr Gaber und auch Frau Dr. Schweighofler, dafür, dass wir diese Vortragsreihe hier betreiben können. Die Absicht dieser Vortragsreihe, das habe ich schon beim ersten Vortrag damals gesagt, besteht ungefähr in Folgendem. Wir Insider in puncto Ferdinand Ebner stellen ein eigenartiges Missverhältnis fest zwischen der Tatsache, dass Ferdinand Ebner sozusagen unterschwellig nach vielen Richtungen aktiv weiterwirkt. Er hat das eigentlich die ganzen Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts getan und er tut es weiterhin, auch seit Beginn des derzeitigen laufenden Jahrhunderts. Nur merkt man es nicht so. Es ist erstaunlich, wir haben da eine kleine repräsentative Publikationsliste ausgelegt, einfach so zum Anschauen. Das ist die Hälfte, die an der Wand steht und auch möglicherweise zu kaufen. Das sind die Dinge, die auf dem Tisch liegen. Und daraus geht hervor, dass eigentlich unausgesetzt Ferdinand Ebner so wie eine Art, ein positiver Virus nicht in unserer Gesellschaft und im geistigen Leben, und zwar kann man ruhig sagen, weltweit wirksam ist. Es gibt ein Beispiel dort, ein Aufsatz in einer prominenten japanischen Zeitschrift, da ins Deutsche übersetzt. Es gibt einen koreanischen Ebner-Forscher, es gibt Übersetzungen in Spanische, ins Polnische, ins Italienische, in reicher Anzahl, muss man sagen, in Italien und noch in andere Sprachen. Und das geht so weiter. Und zwar wirkt Ferdinand Ebner in verschiedenen Richtungen. Es ist ganz bestimmt immer nach wie vor eine intensive Wirkung im spirituellen Leben, auch im christlichen Verstande festzustellen, wo Ferdinand Ebner sehr stark eben sich auswirkt. Er wirkt sich aus, wenn auch auf eine diskrepante Art, im kulturellen Leben, was also Musik, Malerei und so weiter betrifft. Und er wirkt sich zunehmend, das hat unser erster Vortrag vor einigen Monaten gezeigt, auch in Richtung Naturwissenschaft aus, in Richtung auf Biologie, Bioethik, wie immer man das jetzt nennen soll. Und damit sind wir auch beim Thema des heutigen Vortrages, wo es darum geht, über das Wort in der Natur zu sprechen. Ein Thema, das ziemlich viel Aktualität auch durch die Intelligent Design or Not Diskussion hervorgerufen hat und wo man jetzt versucht, verschiedene Zugänge zu ertasten. Ich würde also den heutigen Vortrag, den Christian Paul Berger hält, als einen Tastversuch ansehen. Zurückgehend auf intensive Reflexionen und Untersuchungen, die Dr. Berger in den letzten Jahren in dieser Richtung vorgenommen hat. Damit bin ich am Ende. Du wolltest noch etwas sagen.
Wie stelle ich also den Christian Paul Berger vor? Wer ihn nicht kennt, er ist jemand, der sich nicht scheut, auch abseits der akademischen Wege seine Pfade zu ziehen und seine Spuren zu hinterlassen. Er lebt im Bodensee und in Salzburg. Er ist freier philosophischer Schriftsteller, Wissenschaftshistoriker und BHS-Lehrer an der Bundeshandelsakademie in Bregenz für die Fächer Deutsch, betriebliche Kommunikation und das Seminar in der Fachrichtung Kulturmanagement. Er hat 1975 bis 1985 Mathematik, Philosophie und Germanistik an der Universität Innsbruck studiert. Seine Dissertation handelt von Edmund Husserl und die Magisterarbeit war zu Novalis. Von 1985 bis 1999 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsinstitut Brennarchiv, wo der Nachlass von Fernand Ebner liegt, und Lektor am Philosophischen Institut und am Institut für Astrophysik an der Universität Innsbruck. 1998 hat er mit seinem Roman Reise durch missglückte Landschaften am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt teilgenommen und zahlreiche Veröffentlichungen im philosophischen und literarischen Bereich. Auftritte bei Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen kennzeichnen seinen Lebenslauf. Er hat 2007 beim Internationalen Fernand Ebner Symposium in Gablitz bei Wien einen Vortrag gehalten mit dem Titel Das Wort in der Natur, emphatische Naturwissenschaften. Und den heutigen Vortrag, den können wir ein bisschen auch als Fortsetzung dieses Vortrags bei diesem Symposium verstehen. Ja, dann übergebe ich das Wort an den CP.
Ja, recht herzlichen Dank für die Einführung. Grüß Gott, meine Damen und Herren, liebe Freunde von der Ebner-Gesellschaft. Und ich möchte jetzt ein bisschen vorsichtiger sein als letztes Mal hier in Innsbruck, auf der Theologischen Fakultät, wo etwa mein Vortragsteam äußerste Unruhe erzeugt hat. Heute habe ich mich äußerst diszipliniert an ein Konzept moderater Karten konzentriert. Der Titel des Vortrags zeigt eine Wahrheit und eine Täuschung. Das Wort in der Natur ist kein eigentlich theologischer Titel, sondern das Wort in der Natur ist ein Thema, das im 19. Jahrhundert intensiv diskutiert worden ist. Ich möchte da zwei als Prolog zu meinem Vortrag, zwei wichtige Personen, einer im französischen und einer im deutschen Bereich, Sprachbereich vorstellen. Und zwar der eine ist der französische Henri Bergson und der deutsche ist Helmholtz, kennen alle Helmholtz. Und es ist erstaunlich, beide haben Ebner tief geprägt in Helmholtz Reaktion, Ebners auf Helmholtz Theorie der Repräsentation durch Sinnesdaten, das ist eine sehr berühmte Theorie, die von Michael Ruf in seinem Buch Hermann von Helmholtz ausgezeichnet dargestellt. Sie könnten fast das als Thesenblatt für die Argumente angeben, die Ebner dann kritisiert hat. Und das zweite ist Bergson, und dort ganz besonders seine drei Hauptwerke, die Ebner gut gekannt hat. Das erste ist Freiheit und Zeit, Temps et Liberté. Das zweite ist Materie und Gedächtnis. Und das dritte ist Evolution Creatrice. Die Evolution Creatrice ist das Nobelpreiswerk von Bergson. Die Evolution Creatrice ist 1908 erschienen. In der ersten Fassung, es gibt mehrere Fassungen, die erste Fassung hat Ebner sehr gut bekannt und in seinem Buch, seinem Manuskript, das ist ja leider nicht veröffentlicht, aber ich habe da natürlich vor Jahren bei der Ordnung der Ebner-Bibliothek ein bisschen Datenraub begangen. Ich besitze das Manuskript und habe es inzwischen für mich transkribiert. Ethik und Leben, das ist ein ganz großes Bergson-Manuskript. Und mein eigenes Buch, Die komplexen Prinzipien des Lebens, ist fast eine Parallelführung zu Ethik und Leben. Also ist ein Buch, das vielleicht zu den entscheidenden Wendepunkten in Ebners Leben gehört, weil er hat dadurch die Problematik des Ich und des Du erkannt. Die geht nämlich auch auf Bergson zurück, die wird darauf zurückkommen. Ganz besonders das Spätwerk von Bergson, De Source, De Moral et Ethik, also Religion, die beiden Quellen von Moral und Religion, das ist das Spätwerk, ist ein Werk, das Ebner nicht mehr gekannt hat, das ist 1931 erschienen, und, aber es enthält Gedanken, die absolut eine faszinierende Nähe zu dem haben, was Ebner auch gesagt hat. Die zweite Linie, Bergson auf der einen Seite, die zweite Linie, mit der sich Ebner beschäftigt hat, war die österreichische und die deutsche Sinnesphysiologie, ganz besonders Helmholtz, Mach, Weininger, vor allem weniger Weininger selbst, als das, was Weininger über Mach gesagt hat. Das ist eine ganz entschieden wichtige Richtung. Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, vielleicht noch kurz ein Prolog, ein historischer Prolog. Dieselben Leute haben auch Lübeck interessiert. Lübeck ist natürlich ein Leser von Bergson gewesen. Ich werde mich heute natürlich in erster Linie auf die Linie Bergson-Lübeck konzentrieren. Es gibt natürlich auch eine andere Linie. Maurice Blondel, große französische Theologe, Philosoph, der Sorbonne, ist mit seinem Werk L'Action, die Handlung, Lübeck tiefgreifend beeinflusst. Und was bei Lübeck so faszinierend ist, diese Verarbeitung dieses Bergsonschen Modells, das ich gleich vorstellen möchte, ist dort auf einem theologiehistorischen Level gelaufen. Dieses Modell hat Lübeck von den Kirchenvätern, also ganz besonders von Clemens, von Tertullian und dann von seinem Genius Loci, von Irenaeus von Lyon, der diese Unterscheidung von Bild, der verschiedenen Arten des Bildes, die man in der Theologie der Väter verwendet hat, begründet hat. Und Bergson und die Väter, das ist eine ganz komische Liaison, also bei Lübeck ist sie wirklich geworden. Lübeck hat eine unheimlich, geradezu schier unglaublich ein dichtes Gewebe von Väterzitaten und dann auch von Zitaten von Scholastikern in seinem Buch Sur Naturel. Das Buch ist fast gar nicht wirklich von Lübeck, sondern es ist eine gigantische Komposition von Väterzitaten. Von Augustinus bis zu Rousseau. Und das Thema ist ein Thema, das auch sehr wichtig ist, dass das Thema ist das Verhältnis von Natur und Gnade. Ich möchte jetzt beginnen. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben die Gelegenheit gehabt, Lübeck zu sehen, dass das Bild von Lübeck auf meine Netzhaut gefallen ist. Das war 1983, als ich zufällig in Rom war und Lübeck zum Kardinal kreiert wurde. Da habe ich folgende bemerkenswerte Feststellung oder bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Der Papst hat ein paar andere Leute auch zu Kardinälen kreiert und hat ihnen die Kardinalskappen aufgesetzt, aber er hat kein Wort über die anderen verloren. Er hat 15 Minuten in zwei Sprachen, in Englisch, über Lübeck geredet und hat seine tiefe Bewunderung ausgedrückt. Das war der Startschuss für mich, mich mit Lübeck zu beschäftigen. Und ich glaube, dass er einer der genialsten Menschen ist, die das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Und auch mit allen Nachwirkungen, die geniale Menschen halt erzeugen, viele Jahre außer Gefecht gesetzt worden ist, von 1951 bis 1958, als Begründer der sogenannten Nouvelle Theologie, die allerdings ein polemischer Begriff ist. Das Lübeck war kein, hat sich selbst nicht als Vertreter der Nouvelle Theologie verstanden. Nicht, es ist ein großer Irrtum zu glauben, dass die Kirche, also die Glaubenskongregation, die damals das Offizium Lübeck kaltgestellt hätte, das ist ein großer Irrtum. Pius XII. Hat ihn sehr geschätzt. Nein, es war der Orden, der Pater Jansen hatte große Probleme mit Lübecks Sur Naturel, das Buch, über das ich heute sprechen möchte, das eine unheimliche Nähe hat zu Ebner. Also Pater Jansen war der General zu der Zeit. Und der hatte die ganzen Vertreter der Nouvelle Theologie, das ist Yves Conger, Daniel Lou, die sind alle ins Zwielicht geraten. Ganz besonders Henri de Lübeck. Ich möchte jetzt kurz, was verbindet Ebner und Lübeck? Ebner und Lübeck, es gibt keine direkte systematische Beziehung zwischen Ebner und Lübeck, aber es gibt viele indirekte und viele unterschwellige Beziehungen. Und eine davon ist im Brennerarchiv, ist im Brennerkreis angesiedelt. Und zwar, wer im 8. Stock im alten Brennerarchiv im Benutzerraum gesessen ist, hat links oben das Bild von Eppo Steinacker gesehen, oder? Das ausschaut wie Samuel Beckett. Eberhard Steinacker Dr. Eberhard Steinacher, ein Mann aus Landeck, war ein Freund Lübacks. Die beiden haben miteinander korrespondiert. Lübach hat Ebner indirekt gekannt, durch Steinacker. Das hängt damit zusammen, dass Lübach gut Deutsch konnte und eben die steinackische Übersetzung gelesen hat und auch verstanden hat, wo er sein Wort La solitude de moi, die Einsamkeit des Ich, das ist ja nicht dasselbe, übersetzt wird mit Ich-Einsamkeit. Das heißt, Steinacker hat in der Übersetzung des wunderbaren Werkes das Drama des atheistischen Humanismus, La Drama de Atheism, Humanism Athee, oder? In einer leider schlechten Übersetzung, was der Titel betrifft, über Gott hinaus, das passt ja nicht, das ist ja irgendwie verharmlosend, erkannt, dass das Buch, das hier vorliegt, das er hier übersetzt, das ist, was am meisten dem Brenner sich nähert. Es ist auch dem Brenner der Attitüde des Brenners in den 40er Jahren. Also die Beschäftigung mit Dostojewski, die Beschäftigung mit Nietzsche, die Beschäftigung mit Kierkegaard, das ist der Inhalt dieses Buches. Es ist also von allen Lübach-Büchern dasjenige, das am meisten an Affinität besitzt zu dem, was im Brenner geschehen ist. Aber ganz besonders. Aber in dem Buch wird Ebner nie wirklich erwähnt. Es wird aber einige Male Buber erwähnt. Oder? Buber ist also der Gewehrsmann. Und Emmanuel Levinas war ja auch befreundet mit Henri de Lubac, sind einfach Leute gewesen, die im stärksten Ausmaß Buber rezipiert haben. Und zwar einen Buber, den ich auch wirklich sehr bewundere, der auch wirklich eine Weiterentwicklung von Ebner ist. Um was geht es jetzt, das Wort in der Natur? Ich möchte jetzt der Reihe nach auf die verschiedenen, ich möchte nicht viel zitieren, weil das vorlesen, aber ich möchte die Bücher, die Zitatstellen erwähnen. Jeder Mensch kann sie dann selber anschauen, notieren, wenn er will, und anschauen. Zitieren ist zeitaufwendig. Ich möchte jetzt wirklich nur die sinngemäße Zitate, die ich eigentlich vorlesen könnte, umschreiben, aber damit nicht so viel Zeit und nicht so viel Spannung verloren geht, möchte ich mich wirklich auf dieses Verfahren jetzt beschränken. Oder? Was ist unser Thema? Das Wort in der Natur. Wir sehen, dass es philologische Zusammenhänge in dem Sinn nicht gibt. Also wir können eine Parallelführung veranstalten, die nicht viel philologische Basis besitzt, aber das ist ja auch nicht wichtig. Letztlich sind wir ja keine Museumswärter, die irgendwelche Denkerbüsten abbürsten, sondern wir wollen das Ganze weiterentwickeln. Das sage ich jetzt ganz klipp und klar. Ferdinand Ebner hat nicht geschrieben, um gepflegt zu werden wie in einem Museum, sondern um weiterentwickelt zu werden. Jeder vernünftige Mensch muss das akzeptieren. Und man kann jetzt die provokante These aufsetzen, dass man mit Lübach Ferdinand Ebner weiterentwickeln kann. Und diese These möchte ich eben jetzt, das ist das Ziel meiner Argumentation, möchte ich jetzt klar und deutlich und mit Bezug auf die Texte erklären. So, beginnen wir mit dem, was Popper von Bergson genommen hat. Bergson hat sich mit drei Themen beschäftigt. Bergson war Erkenntnistheoretiker, hat sich beschäftigt mit der Vorstellung, mit dem Ding und mit dem Bild. Sein erstes Werk, Zeit und Freiheit, stellt den Erkenntnisvorgang des Menschen so vor wie in Popper dann, der ja ein Bergson-Schüler war, mit seiner Drei-Welt-Theorie installiert hat. Was ist das? Das ist eine Kinoveranstaltung. Bergson schreibt es: Die Vorstellung ist der Kinosaal, der Projektor, und das Ding ist das Abgebildete und das Bild ist das Dazwischen. Er spricht wirklich, das Bild steht zwischen der Vorstellung, es hat einige Eigenschaften der Vorstellung, es hat aber auch einige Eigenschaften des Dings. Und wer schaut jetzt in der Kinoveranstaltung zu? Oder? Zuschaut das verschiedene Typen des Ich, die er beschreibt. Er beschreibt zum Beispiel das Moi profond, das Tiefen-Ich. Das Tiefen-Ich ist das Ich, das die Eigenschaft hat, etwas zu Wort kommen zu lassen, zur Sprache kommen zu lassen, Zeichen zu versprachlichen. Und dann gibt es das Oberflächen-Ich, das kann auch zuschauen, das ist das Ich, das nennt er Repräsentation, das Ich der Repräsentation. Das heißt, die sinnlichen Daten, die Sinnlichkeit, was Ernst Mach als Komplex von Sinnesdaten beschrieben hat, hat Bergson als die oberflächliche Schicht. Und in der Oberflächenschicht, und das ist die These von Bergson, die eben er übernommen hat, ist es ganz wesentlich, dass man diese Dinge, die Sinnlichkeit nicht zum Wort bringen kann, aber zur Sprache. Und Sinnlichkeit, Sinnesdaten zur Sprache bringen zu lassen, bedeutet Repräsentation. Das heißt also, wenn man jetzt eine Wagner-Oper in dieses Modell einbringen würde, das hat die Aufklärung selber getan, Musik eingebracht haben, in der Musik ist es eigentlich, das Entscheidende ist die Sinnes, die Ebene des Sinnlichen, der Empfindungen. Die kann nicht mehr als Repräsentation sein. Die kann man nicht zum Wort bringen. Man kann sie zur Sprache bringen, indem man Kritik treibt, indem man eine Kritik schreibt, aber das eigentlich zu Wort bringen ist nicht auf die Musik bezogen, sondern auf die Kritik der Musik. Das heißt also, Bergson unterscheidet jetzt zwischen einem tiefen Ich, das etwas zu Wort bringen kann, das ist eben das personale Ich, das nennt er personales Ich. Es gibt hier zwei Formen des personalen Ichs, nämlich das moi social, das soziale, das auf den anderen ausgerichtete, also Ich, das sozusagen die Funktion der Mitteilung hat. Dieses Ich teilt etwas mit. Das heißt also, und diese Ichs sitzen im Kinosaal und sind sozusagen, kommentieren sozusagen die Bilder, die sie sehen. Das primitive Ich, das schaut nur zu. Das soziale Ich, das versucht eine Beziehung zu diesem Film herzustellen. Das ist eigentlich in Wirklichkeit ein Buch. Und das gewöhnliche, also das tiefen Ich, das ist nur, nimmt das wahr und denkt darüber nach, findet Worte. Sucht Worte dazu zur Musik, sucht Worte zum kinematografischen Bild. Und diese Ebene, auf dieser Ebene hat Bergson argumentiert. Diese Ebene übernimmt auch Lübach. Das heißt also, in mehreren Werken, ich möchte diese vier Werke zitieren, Surnaturel, ganz besonders, da versucht er das Wesen der Inspiration, der Gnade, der Shechina, was auch im jüdischen Denken heißt, die doppelte Einwohnung Gottes, Gott als Nomos in der Natur, als Schöpfungsmysterium und Gott als Shechina, als Anwesenheit, als die Gegenwart Gottes durch die Inspiration. Das ist ein ganz wesentlicher Teil auch meines Schöpfungsbuches, diese Theorie der Inspiration von Lübach. Und deswegen möchte ich dann kurz darauf eingehen. Diese Theorie verbindet ihn übrigens auch mit Wittgenstein. Es ist zweimal zitiert Lübach Wittgenstein. Zwei Sätze von Wittgenstein haben ihn fasziniert, das sind zufällig auch die Sätze, die mich fasziniert haben. Der erste Satz, den habe ich da als Motto meines Buches von Wittgenstein. Der Grund ist der, dass sich Lübach mit dem Positivismus beschäftigt, der Geschichte des Positivismus. Das eine, der erste große Abschnitt des Buches, also der erste große Abschnitt des Buches über Gott hinaus, das Drama des humanistischen Atheismus geht über Kant. Und Kant, das ist die Pointe von Lübach, habe, und das spreche ich mal in der indirekten Rede, einen geistlichen Positivismus begründet. Das heißt also, Kant wollte ja mit der katholischen Kirche gemeinsam diese positive Religion durchsetzen. Lübach hat darüber gelacht, aber er hat das an sich als eine sehr schöne Geste. Und wir wissen heute, dass auch Wittgenstein sich von dieser Idee eines geistigen Positivismus beeindrucken hat lassen. Und es ist ein berühmter Satz aus den Tagebuchaufzeichnungen der Jahre 1960 bis 1917, der zum Motto meines Schöpfungsbuches wird. An einen Gott glauben heißt sehen, dass es mit den Tatsachen der Welt noch nicht abgetan ist. Dieser Satz charakterisiert völlig die Grundidee von Surnaturel. In Surnaturel, ich werde da noch näher darauf eingehen, wird diese Idee, dass die Tatsachenwelt unvollständig ist, dass die Tatsachenwelt ein unversöhnter Innenraum ist, dass die Tatsachenwelt selbst in der Interpretation als reine Natur, als Natura pura, unvollständig ist und dass im Wesentlichen eigentlich man Natur nur verstehen kann, wenn man supranatural denkt. Ich werde das erklären, wie das funktioniert. Ebner hat nun in seinem sechsten Fragment diese Theorie der Repräsentation kritisiert. Helmholtz hat diese Theorie auch aufgestellt. Das heißt, Zeichen, also Sinnesdaten, Empfindungen sind Zeichen, die durch das Gehirn interpretiert werden. Durch das Ich, durch das primitive Ich, ja, das Surface, oberflächliche Ich. Diese Theorie besagt also, dass man praktisch schon eine komplette, dass man schon die Sinnesdaten zu Wort kommen lassen kann und dass die Sinnesdaten absolut genommen schon das letzte Prinzip sind, also das Wort sind. Das heißt also, es gibt einige wunderbare Stellen aus dem Wagners Siegfried, oder? Und da gibt es das, ich habe die Stimme des Vögels vernannt, erkläre mir die Natur, lasse mir die Natur zu Wort kommen. Das ist ja eine Vorstellung, die auch Schopenhauer gehabt hat, dass man sich durch Ablösung von der, und durch sozusagen eine mystische Vereinigung mit der Natur, also sozusagen dem Wesen des Seins nähert, das heißt also, die ästhetische Natur und nicht die ethische Natur ist das Zentrum, ist ein wesentliches Thema sowohl von Ebner als auch von Lübach. Das heißt also, das sechste Fragment richtet sich ganz ausdrücklich, ohne dass das jemals erwähnt wird, gegen Helmholtz. Sinnlichkeit ist nur eine Oberfläche. Mit der Sinnlichkeit kann man nicht die Tiefen der Wirklichkeit erreichen. Macher versucht, die Wirklichkeit aus Sinnesdaten zu konstruieren, also diese atomistische Denkweise, sondern Sinnlichkeit ist nur ein ganz kleiner Teil. Und wer sich die Sinnlichkeit verabsolutiert, ist einfach nicht fähig, in die Tiefe des Ereignisses abzudringen. Und ich zitiere jetzt Bergson als Denken und schöpferisches Werden. Der Bergson hat diese These vertreten, eine gewisse Weise Zeit, so ähnlich wie eben auch Macht. Und wenn wir uns von unserem Standpunkt aus die Dinge der Natur betrachten, so finden wir die Schönheit als ihre auffallendste Erscheinung. Diese Schönheit prägt sich in demselben Maße immer mehr aus, wie die Natur sich vom Anorganischen zum Organischen erhebt. Von der Sinnlichkeit der Pflanze zur Sinnlichkeit des Tiers, von der Sinnlichkeit des Tiers zur Sinnlichkeit des Menschen. Je intensiver also die Arbeit der Natur wird, um schöner zu werden, so intensiver wird ihre Betonung der Sinnlichkeit. Das bedeutet, dass wir durch die Schönheit in das Innerste der Natur eindringen können, wenn wir ihr Geheimnis, das Innerste der Natur eindringen würden, wenn sie ihr Geheimnis uns offenbarte. Und er sagt eben, dass das Geheimnis der Natur, ganz früh Bergson, ähnlich wie Macht, das Geheimnis der Natur erschöpfe sich in der Analyse der Sinnesdaten. Das ist die Kritik, die eben im sechsten Fragment anbringt. Das stimmt nicht. Das ist zu kurz gegriffen. Die Antwort auf das sechste Fragment ist, und da werden wir die Genialität eben erst kennenlernen, ist das achte Fragment. Das ist, glaube ich, das zentrale Fragment der pneumatologischen Fragmente. So, kommen wir jetzt haben wir schon zur Sinnlichkeit, sind die Vorstufe zur Natur bereits erreicht. Viele Denker des 19. Jahrhunderts haben Natur als eine Struktur, eine Anordnung, eine Adaption sinnlicher Ereignisse, ohne Tiefendimension. Weininger hat das genannt, hat Ernst Machs Theorie genannt, Wartesaal der Empfindungen. Die Natur ist der Wartesaal der Empfindungen. Also das ist praktisch, wie wenn Sie auf dem Bahnhof sind und dann viele Empfindungen schwirren herum. Das ist natürlich provokant und das ist natürlich verkürzt. So, was ist das Wort? Und da kommen wir jetzt auch zu den mittelalterlichen Denkern und zu den Vätern. Ich brauche jetzt nicht erklären, dass es das Wort, also im Johannesprolog, ich habe das hier in meinem Schöpfungsbuch, natürlich das Wort im Johannesprolog, das möchte ich jetzt auch gar nicht zitieren, das ist bekannt, eigentlich eine ganz große Tradition der antiken jüdischen und dann später auch der christlichen Denkweise über Natur. Natur ist das, was aus dem Wort hervorkommt. Ganz berühmte Stelle sind die Prediger 8,22 bis 24, wo auch diese Problematik der antiken Philosophie, der christlichen Philosophie, auch der Väterphilosophie, der Vermittlung des Wort und der Mitteilung. Wort als Vermittlung und Wort als Mitteilung. Das ist Prediger 8,22. 8 bis 24 und dann eigentlich folgende, eine sehr berühmte Stelle, die auch kirchengeschichtlich relevant geworden ist, weil sie an ihr der arianische Streit entzündet hat. Insofern nochmal kirchengeschichtlich relevant geworden ist und auch für unser Thema relevant, weil dadurch der erste Begriff, der antike Begriff der Natur definiert worden ist. Wir sind Basileus der Große, der Kirchenvater, hat die Trinitäts Definition, die Person, was ist Person, was ist Natur. Und man hat, und das ist das auch für Ebner so wichtig und auch für Lübach so wichtig, Person hat was mit Natur zu tun. Und zwar nicht in dem Sinn, wie Kant Natur verstanden hat, sondern wie die Väter Natur verstanden haben, oder? Natur ist etwas,
was auf das Wort ausgerichtet ist, was ein Ziel hat, eine Entelechie, ein Ziel. Das heißt also, Wort ist nicht ein rein sprachwissenschaftlicher Begriff, sondern zunächst, und jetzt möchte ich quantenphysikalisch sprechen, was will die Quantenphysik? Die Quantenphysik will seit einigen Jahren eine Theorie für alles. Und die griechische Philosophie hat die Metapher für ihre Theorie für alles Wort genannt. Das Wort ist etwas, es gibt verschiedene griechische Begriffe, also hier habe ich die Paulusbriefe, den Römerbrief und die Korintherbriefe drinnen, die griechische Originalfassung gibt es drei Begriffe für Wort. Logos, Paulus verwendet das nicht, Paulus verwendet Rhema, das heißt also etwas, was sich sozusagen thematisch entfaltet. Thema Rhema ist ja eine Form des Strukturalismus, des Prager Strukturalismus, das Rhema ist sozusagen das Wort, das sich entfaltet, entwickelt, das dynamische Wort. Das Logos ist das Schöpfungswort. Und Giorgio Agamben, das ist ein jüdischer Intellektueller, der am Collège de France doziert, unterscheidet zwischen Logos, etwas zum Wort bringen, und Rhema, etwas zur Sprache bringen. Das sind die beiden antiken Unterschiede. Die beiden antiken Definitionen dessen, was ich als Wort nennen, als Wort bezeichnen will. Vielleicht kann man das auch mit diesem scholastischen Relativpronomen quo und quod. Oder? Verbum quo, das Wort, durch das etwas geschieht, sich ereignet, und Verbum quod, das Wort, das etwas ist, eine Struktur, eine Grammatik, ein Zeichensystem ist. Vielleicht auch im französischen Strukturalismus, der Unterschied zwischen Parole, also zwischen dem gesprochenen Wort, und Lang, zwischen der Sprache als Zeichensystem, die performiert, also mit durchgeführt werden muss. Damit verbinden sich mit dem Logos verbindet sich immer in der Antike Handlung und Mitteilung, während mit dem anderen, mit dem Rhema, Struktur und Vermittlung. Wenn Paulus zum Beispiel über Glaubensaussagen spricht, wie schauen Glaubensaussagen aus, wie kommuniziert man die, dann sagt er, das ist ein Rhema. Ich könnte das zitieren, also es gibt viele Beispiele. Paulus zum Beispiel spricht, prüfet alles, nicht? Und diese Geschichte, dann spricht er von einem Rhema. Versucht das zur Sprache zu bringen, oder? Und jetzt möchte ich auf Ebner. Ebner übernimmt dieses Schema. Das hängt damit zusammen, dass Ebner wie so viele Menschen, letztlich auch ich, ein wilder Leser war. Er hat alles Mögliche durcheinander gelesen. Das heißt, das Genie Ebners liegt darin, dass es ihm gelungen ist, daraus interessante Synthesen zu bilden. Es gibt so viele Professoren, die auf Universitäten irgendwelche Pfade austreten und die nie irgendwo hinkommen, während Ebner gehört zu diesen Menschen, die einfach etwas nimmt, da nimmt, dort nimmt, so wie Mozart am Billardtisch die Kugel schiebt und die Sinfonien schreibt. Ebner war ein Genie. Und das zeigt das Achtelfeldmeme. Er hat von Humboldt genommen, von Grimm, er hat von Bergson genommen. Und ich habe dieses wilde Denken von ihm gelernt. Dass man damit auf den Institutionen der Universität wenig Freude erweckt, das ist klar. Aber es ist immer so, inspirierte Menschen, und eben ein inspirierter Mensch, hat doch eine fantastische Synthese zusammengebracht. Fantastisch wirklich, weil sie fast jeder Universitätsphilosoph heute daran mokiert. Und das ist für mich ein Qualitätszeichen. Nicht von Stör bis zu herauf zu Röth hat sich doch jeder an Ebner irgendwie mokiert. Röth hat einmal zu mir gesagt, Röth war ja ein ganz besonders lieber Freund in meiner philosophischen Existenz am Philosophischen Institut, hat immer gesagt, wer sich mit Ebner beschäftigt, mit dem will ich nicht reden. Das hat Röth zu mir gesagt. Nicht? Und dann habe ich gesagt, Herr Professor Röth, gerade weil Sie sich nicht mit Ebner beschäftigen, beschäftige ich mich mit Ihnen, weil Sie sind sicher nicht der Mann, der über Ebner was Entscheidendes aussagen kann. Sie sind einfach ein Philosophiehistoriker. Kommt vor wie ein Museumsdirektor, der seine Büsten abputzt und sagt, das hat der und der gesagt, und dabei bleibt es. Nicht? Aber es darf nicht dabei bleiben, weil sonst hat Ebner umsonst gelebt und hat Bergson. Bergson hat auch gesagt, er hasst die Philosophiehistoriker. Das sind bourgeoise Denker. Nicht? Und deswegen möchte ich schon die Provokation von Ebner durchaus herausstellen und auch die Stärke, dass Stör ihn nicht gemocht hat. Das ist die Stärke Ebners. Nicht? Und nicht, dass irgendein Wiener
Neukantianer gesagt hat, mir gefällt das, das wäre dann sicher langweilig. Also Ebner hat das Wort in zweifacher Bedeutung verwendet. Wort ist natürlich eine Metapher. Man kann gar nicht anders als in Metaphern reden. Das ist gar nicht möglich. Der Professor Hamberger hat mich letztens darauf aufmerksam gemacht, auf einen Freiburger Philosophen, der das geschrieben hat, dass man überhaupt nur mit der Metapher. Aber das stimmt, es gibt keine Möglichkeit, dem metaphorischen Denken zu entrinnen. Natürlich wird das gerne verschwiegen. Nicht? So, Ebner, das, was man mitteilen kann, ist das Wort. Und das, was man zu Wort kommen lassen kann, sind die Wörter. Und ich möchte es jetzt an einem Beispiel, das ja Ebner in seiner Wissenschaftskritik, die ich als Mathematiker, jetzt spreche ich als Mathematiker, teilweise sehr ungerechnet finde, aber doch, die doch originell ist. Ebner sagt dass das Wort eine Bezeichnung ist, eine Abbreviatur ist für eine Struktur, die sich mitteilen lässt. Egal wo diese Struktur ist, es ist ganz egal. Es ist einfach jene Struktur, die Mitteilbarkeit erzeugt. Während die Naturwissenschaften, da kennen Sie ja diese Suffixe, diese griechischen Suffixe, die die Naturwissenschaften haben, das sind die Logien, Zoologie, die Nomien, die Iken, Physik, das sind alles griechische Suffixe, Physike, Techne, Physike, Astronomia, Nomos, Gesetz. Das sind nicht Worte, das ist kein Wort, das sind Wörter. Das heißt also, der Zoologe kann das Tier zur Sprache bringen. Linné hat das Tier zur Sprache gebracht, indem er einfach eine komplizierte Ordnungsstruktur, das linnäische System entwickelt hat. Eine binäre Ordnungsstruktur, die man Tiere einteilt. Der Astronom spricht nicht über die Schöpfung, sondern er spricht über die Sterne. Und das sind Wörter. Das sind also in dem Sinn, es kommt nichts zu Wort, es kommt etwas zur Sprache. Das ist der wichtige Unterschied. Und jetzt kommen wir einfach einmal zu dieser schwierigen und doch sehr originellen Unterscheidung. Es gibt hier vielleicht auch bei Lybak, auch Lybak hat das so übrigens gesehen, nicht? Ich möchte da zitieren. Das Wort ist ein Verbum abbreviatum. Er bezieht sich hier auf die zisterziensischen Bernhard von Clairvaux und auf Walter von Thierry, das sind also mittelalterliche Denker, Theologen. Bernhard von Clairvaux ist der Gründervater des Zisterzienserordens, einer der Gründerväter des Zisterzienserordens. Der Gedanke, dass die vielen Worte Gottes in dem einen Wort, das der Sohn Gottes ist, zusammengefasst sind, wurde im Mittelalter besonders von Theologen aus dem Zisterzienserorden mit Vorliebe in Advents- und Weihnachtspredigten angesprochen. Biblischer Ausgangspunkt waren der Johannesprolog und der Beginn des Hebräerbriefes, sowie ein Vers aus dem Römerbrief, der seinerseits ein Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja aufgreift. In der Vulgata lautet der Vers des Propheten: Verbum abbreviatum faciet domus superteram. Und das heißt in Deutsch, also Gott ist sozusagen das Wort, die Abkürzung, das Wort ist die Abkürzung für die gesamte Schöpfung, für Gott, für die Schöpfung und für den Menschen. Und diese Abkürzung, dieses Denken, dieses mittelalterliche Denken begegnet uns auch bei Ebner. Ich kann das im achten Fragment gar nicht lang suchen. Das Verbum und das Wort ist das Band, das uns zwischen ich und du und das Christus ist, also Gott ist. Also die gesamte Schöpfung. Jetzt ist natürlich die Streitfrage, bei Buber ist es klar, die Natur ist hier inbegriffen. Buber hat das Es eingeführt, um die Natur auch in dieses hineinzubringen. Ob bei Ebner die Natur auch in dieses Band hineingehört. Und da gibt es viele, und da möchte ich dann extra drüber reden, über das achte Fragment. Jetzt möchte ich über Lybak reden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Frage, was ist Natur? Natur, und was hat Natur mit dem Wort zu tun? Eine wichtige mittelalterliche Wortschöpfung ist die Logik. Nicht? Also eine Ik. Das heißt also eine Ik-Konstruktion. Das heißt Logik, Techne, Logike, das heißt jene Technik, mit der man
die Natur überhaupt alles, was ist, zur Sprache bringen kann. Also sozusagen, man könnte es auch so sagen, was ist sagbar und was ist unsagbar. Das ist die Aufgabe der Logik, oder? Die Vorstellung, dass man etwas zur Sprache bringen kann, ist nicht wirklich das Wort, sondern ist nur eine Tendenz, eine Dimension des Wortes. Das Wort selber ist das, was alles zu Wort kommen, ist das, was alles zu Wort kommen lässt. Oder? Das heißt also, das Wort ist also sozusagen eine Schöpfungskategorie. Das ist die These, die Lübbach jetzt übernimmt. Er beruft sich darauf, er hat eine ganze lange Geistes- und Ideengeschichte dieser These entwickelt, ganz besonders die sieben Predigten zur Schöpfung von Basileus dem Großen, Hexer, also die Homilie zu den sieben Tagen. Und dort ist klar, Natur ist dann jene Ordnung des Wortes, in die der Mensch eingebettet ist. Oder anders formuliert, Natur ist jene Ordnung, in der sich der Mensch als Person entfalten kann. Das heißt, in der Natur sein heißt für Lübbach, dass wir in dieser Natur sind und dass diese Natur auf uns abgestimmt ist. Also wir können in dieser Natur wahre Sätze entdecken, wir können Aussagen treffen. Die Ordnung, die Aussagbarkeit, die Wahrheit, die Erfahrbarkeit, das sind die einzelnen Dimensionen des Wortes. Für wie steht das Wort? Ja? Und ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass die Natur natürlich auch Wort ist, weil sie Schöpfung ist. Das heißt also, die Natur ist nicht deswegen Wort, weil wir sozusagen sprachliche Zeichen in die Natur hineinprojizieren können, in den Naturwissenschaften zum Beispiel Formeln, Gleichungen hineinprojizieren können und damit Zusammenhänge erfassen können, sondern die Natur ist an sich Wort. Das heißt, sie ist selbst das Wort. Und der Mensch, so sagt Lübbach im Synaturell, ist der Resonanzboden, der dieses Wort erklingen lassen kann und zu sich selbst kommen lassen kann. Das heißt also, das Wort ist die Mitteilung. Und das ganze Universum ist so disponiert, dass es mitteilbar ist. Das heißt, dass nichts da drinnen chaotisch ist oder aus dem Rahmen herausfällt. Alles ist mitteilbar. Alles ist in dieser Wahrheit. Descartes nennt sie Veracitas Dei, das heißt, das Universum ist so aufgebaut, dass man in ihm wahre Sätze entdecken kann. Und das sei eine Garantie dafür, dass Gott existiert. Diese Veracitas, die ist auch übrigens ein Thema, das Robert Spemann, also der Chefphilosoph des Papstes, vor kurzem als den letzten möglichen Gottesbeweis, aber das halte ich jetzt für unsinnig, aber trotzdem ist, können wir die Natur aussprechen, aussagen. Wir können über die Schöpfung etwas aussagen. Das müssen wir einfach akzeptieren, dass wenn Natur Schöpfung ist, und das ist in der westlichen Verständnis, dann ist sie auch Gott. Und da hat eben Ebner zu kurz gegriffen. Übrigens ist das eine Kritik an Ebner, die sich in einem anderen, in einem seinen Tagebüchern einfach total als Kampf an die Natur, ich habe da noch kurz was dazu sagen. Ich möchte das Ganze dann praktisch anwenden. Wir sind vielleicht noch nicht ganz fertig. Die Frage, die sich jetzt Lübbach stellt, kann man, obwohl die Natur Wort ist, Logos ist, also so wie er sich ausdrückt, in ihr glücklich werden, allein durch die Kräfte, Mächte und Dimensionen der Natur. Das ist also das Problem der Glückswürdigkeit, das Kant am Schluss der Kritik der reinen Vernunft anspricht. Wie muss Natur geordnet sein, dass der Mensch in ihr glücklich werden kann, damit er nicht untergeht? Kant löst dieses Problem auf eine Weise, die uns hier nicht zu interessieren braucht. Interessant ist, nein, sagt Augustin. Augustin sagt, man kann in der Natur, wenn man allein mit der Natur beschäftigt, also ein strenger Positivist ist, kann man nicht glücklich werden. Und es gibt eine vermittelnde Theorie, die ich gleich erklären werde. Es gibt in der Renaissance einen Denker, Michael Baius, der dieses Nein von Augustin positiv formuliert, mit dem Satz, alles ist Gnade und damit die Natur vernichtet. Die Natur ist seit dem Fall des Menschen, dem paradiesischen Urzustand, die Beendung des, einfach vollkommen vernichtet. Die Natur hat überhaupt keine Bedeutung mehr.
diese Tradition ist natürlich klar, hat die Wissenschaftsfeindlichkeit der kirchlichen Intellektualität, also kirchlichen Intellektualität über das Jahrtausend herauf begründet, stammt natürlich ein bisschen auch von der manichäischen Vergangenheit Augustins. Die Natur ist nicht fähig, uns glücklich zu machen. Und hier kommen wir wieder zu Ebner. Ebner denkt das phasenweise. Ebner war also ein Jansenist. Das ist auch die jansenistische. Da möchte ich Ihnen ein schönes Erlebnis. Ich bin heuer in Paris gewesen, auf einem Kongress der Société Henri Bergson. Ich bin vorbeigefahren mit der Metro. Plötzlich ist Port Royal, die Station Port Royal, aufgetaucht. Und da habe ich ein Kreuz gesehen. Da war Christus so. Und Christus war so. Und das nennt man das sogenannte Jansenistenkreuz. Nicht alle Menschen werden erlöst, sondern nur die Erwählten. Das sagen die Jansenisten. Und Ebners 6. und 12. und 18. Fragment sagt das auch. Ein Mathematiker, der nur ewig Mathematik, der kann nicht erlöst werden, der gehört zur Massa Damnata, weil er nicht zum Wort vordringt. Und daneben, in der Metrostation, daneben war das Kreuz, das normale Kreuz. Und da ist drunter gestanden Henri de Lubac. Alle Menschen sind erlöst. Auch wenn sie es nicht wissen. Und das heißt, das Jansenistenkreuz, Jansenismus hat in Österreich eine sehr wichtige Rolle. Und Jansenismus, die Maria Theresia war auch eine Jansenistin. Es hat hier einen Jansenismus-Leid gegeben, wie in Österreich immer. Nur Leid, nicht? Es gab nie wirklich etwas ganz extrem, das ist nicht österreichisch, aber es gab es, nicht? Und ich habe jetzt zu Hause ein Jansenistenkreuz. Jeden Tag sehe ich das. Ich habe mir das gekauft, ich war in Port Royal in der Zelle von Pascal und von Antoine Arnaud. Und Lubac hat gesagt, nein, alle Menschen sind erlöst. Und man kann in der Natur glücklich werden. Weil, und jetzt sagt er, Natur ist Wort. Und zwar ein Wort, das uns Gott gegeben hat, dass wir glücklich werden können. Offenbarung ist nicht die Information, die wir bekommen haben, sondern die Mitteilung des Wortes, die Herabkunft, die Katabasis, wie er schreibt, des Herrn. Und das ist die eigentliche Antwort auf den Jansenismus. Das heißt, alle Menschen sind erlöst, selbst wenn sie nichts davon wissen. Das ist die These von Henri de Lubac. Weil sie im Wort sind. Sie müssen allerdings antworten, das hat er gesagt. Und er hat gesagt, das Wort, der Mensch verwirklicht das Wort durch die Person. Die Person ist sozusagen die Halle, nicht mehr der Wartesaal der Empfindungen von Otto Weininger, sondern der Ernst Mach, sondern das Wort ist sozusagen eine riesige Kuppel der Vernunft, eine schöpferische Vernunft, in der der Mensch sich tummeln kann und dementsprechend. Aber, und da hat er doch eine gewisse Einschränkung gemacht, die Neuscholastik, also hat begonnen, diese wahnsinnig interessante Vorstellung, dass die Natur natürlich in Splittern diese Fähigkeit besitzt, den Menschen glücklich zu machen, der Logos Spermatikos, der Stoiker, ist den Kirchenvätern übernommen worden. Man sagt, klein wenig ist schon da, nicht? Anima Christiana Naturalita, jeder Mensch, selbst wenn er Buddhist ist, ist im Grunde ein klein wenig Christ. Es gibt hier eine Natur, die sozusagen begnadet ist, ohne dass Gott im Spiel ist. Die Natura pura. Das heißt, die reine Natur ist ein kleines Stück der Natur und die reine Naturtheorie lehnt Ebner in zahlreichen Stellen ab. Ebner sagt, man muss unbedingt das Du erreichen, dieses Du, das mit dem Ich zusammen das Band gibt, dass das Wort ist und das Christus ist. Also man kann sich da nicht so als anonymer Christ herumtreiben und so ein bisschen humanistisch sein, ab und zu mal spenden und ein bisschen man muss sich schon entscheiden, man muss schon dem Wort antworten. Das ist eben, insofern ist eben dann natürlich radikaler als Lubac. Das muss man sehen. So herum ein bisschen anonymer Christ spielen. Lubac hat auch schwer die These vom anonymen Christen Ranas kritisiert. Wer davon weiß, dass es Christus gibt, muss ihm antworten, muss sein Freund werden, sonst ist er verloren. Das schreibt er in Katholizismen. Also Katholizismen ist Glauben aus der Liebe. Was verbindet jetzt Lubac und Ebner? Sie sind zwar in vielen verschieden, aber sie sind in einem Punkt wesentlich Er sagt, eine Kirche, eine Organisation, eine Institution, eine wissenschaftliche Disziplin kann nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn sie vom Wort erfüllt ist. Und das habe ich in meinem Schöpfungsbuch als das große Erbe von Lübacke und von Ebner auch genommen, um den modernen Pelagianismus mal anzuprangern. Satz, ehrlicher Satz: In God we trust, anything else we check. Das ist der Pilotenspruch, nicht? Der Pilot, die Piloten, unsere Piloten sind alle Pelagianer. Nicht? Was ist ein Pelagianismus? Ein Pelagianismus ist die Lehre von Pelagius, noch bis viel stärker von seinem Schüler, der Julian von Eklanum, ein Radikal-Pelagianer war. Pelagian selber war ja nur ein Soft-Pelagianer. Julian hat gesagt, wir sind von Gott emanzipiert, Gott hat die Welt so geschaffen, dass wir uns gut drinnen aufhalten können. Tschüss. Das war seine Antwort. Und Pelagianer heißt, ich lebe mein Leben in einer Autonomie, die ich von Gott bekommen habe, aber ich kümmere mich nicht mehr um Gott. Und das heißt also, man kann sich selbst verwirklichen, man kann sich, ohne dass man sich noch in irgendeiner Weise versucht, Freund Gottes, Freund des Herrn zu werden. Und jetzt kommen wir, das ist schon eine praktische Konsequenz, die Weltwirtschaftsordnung, die wir haben. Der Neoliberalismus ist natürlich eine neue Form des Pelagianismus. Nicht? Wenn man das Wirtschaften nur noch dem Markt überlässt, wie Hayek das verlangt, dann wird natürlich der Markt wie ein gefräßiges Raubtier am Schluss auch die gierigen Kapitalisten verschlingen. Man kann, und jetzt kommt Henri de Lubac, und ich bitte auch zu verstehen, dass ich mich vor ihm da verneige, in meinem sechsten Kapitel meines Schöpfungsbuchs, man kann nur dann glücklich wirtschaften, wenn man teilt. Wenn man etwas teilt, wenn man jeden Schilling, den man verdient, teilt mit einem anderen, dann kommt Gottes Segen auf diese, oder die Juden sagen, die Shekinah Gottes in Welt, oder? Und das ist eine Tatsache, die möchte ich jetzt ein Outing machen als gläubiger Christ, einfach für mich klar ist, die Kardinaltugenden, wer glaubt, wer hofft, wer liebt, ist ein Freund Gottes, und wer bloß forscht, bloß entdeckt, bloß herumlabert als Wissenschaftler, der glaubt eben nicht an was Höheres, der hofft halt nichts Besseres für die Menschheit, der ist eben ein pelagianischer Wissenschaftler. Dementsprechend wird uns diese Wissenschaftskultur vernichten. Nicht? Und da gibt es ein schönes Zitat von Henri de Lubac über die ganze die große Veränderung der Natur ist die Osternacht. In der Osternacht ist der Herr auferstanden und hat die Welt erlöst zurückgelassen. Er ist jetzt da und er kann in verschiedenen Formen mit uns in Kommunikation treten. Also bei uns zu Wort kommen, im Gebet, in der Eucharistie. Also er sagte, die Eucharistie sei ja das Grundwort der Kirche, aus der die Kirche entsteht. Katholizismus entwickelt dann eine wunderschöne Theorie, wie aus der, ich möchte nur hier die Überschriften, Person und Gemeinschaft. Das ist das Letzte, was ich über Lubac sagen möchte. Person und Gemeinschaft. Er sagt, und hier trifft er sich mit protestantischen Theologen, ganz besonders mit Gogarten, der sehr begeistert war von Ebner. Aber er gesagt hat, wir werden Ebner weiterentwickeln, indem wir aus dem Ich und Du, das individuelle Heilserleben sei zu wenig, es müsse ein Wir, eine Gemeinschaft, eine Communio, eine Kommunikation entstehen. Ebenso Emil Brunner. Die Tragödie bei Emil Brunner ist eben, dass Emil Brunner in die Volksgemeinschaft. Emil Brunner hatte eine enge Nähe zu den Nazis, Gogarten weniger, aber hatte auch gewisse Anfälligkeiten und hat so diese eigentliche Gemeinschaftsspekulation, die von Ebner kommt, aber von Ebner nie entwickelt worden ist. Im Gegenteil, Ebner hat sich sogar dagegen gewehrt. Nicht? Mit Blick auf die österreichische Kirche in den 30er Jahren kann man gar keine Gemeinschaftsspekulation entwickeln. Die österreichische Kirche in den 30er Jahren war so ziemlich das Gegenbeispiel gegen alles, nicht was Kirche im Sinne Lübacs und Ebner sein könnte. Nicht? Und er hat gesagt, das personale Prinzip ist die Struktur, in der aus einem Ich und Du, aus einer Ich und Du Kommunikation, aus einer Mitteilung, die Gemeinschaft, die Kirche in verschiedenen Ästen emporsteigt. Das ist sein Gedanke. Und den verfolgt er auch minutiös durch die Jahrhunderte. Es ist ein faszinierendes Buch, Katholizismus. Und ich möchte jetzt noch abschließend die Resümees für die Wissenschaften, also als Wissenschaftsphilosoph ziehen. Dazu müssen wir jetzt dann auch auf Ebene eingehen, jetzt endgültig auf das achte Fragment. Das achte Fragment ist, wer erkennen will, dass Ebene ein Genie ist, muss das achte Fragment lesen. Das achte Fragment ist ein Wunderwerk. Ein Wunderwerk der Inspiration. Vielleicht, wir haben nicht mehr viel Zeit, ich möchte es aber trotzdem mit Blick auf die Naturwissenschaften, auf die Diskussion der Naturwissenschaften. Das achte Fragment ist natürlich eine Kritik, die aus dem sechsten Fragment hervorkommt. Aber doch ringt sich Ebner durch zu folgender Konstruktion. Natur ist Inkarnation des Wortes. Und es gibt hier bei Lübeck viele Beispiele, wie Inkarnation des Wortes ausschauen kann. Ebner bezieht sich nur auf ein einziges und das ist hochinteressant. Ebner bezieht sich auf das Prinzip, dass Darwin in seinem letzten, zweiten Werk, das zweite Werk ist ja schon unerträglich, Darwin hat gesagt, ich sage es jetzt einmal so, formuliere es einmal so, bitte genau zuzuhören, das ist ein schwieriges Gleichnis. Ich spreche jetzt, nicht Darwin, aber ich spreche etwas über Darwin aus. Ich war vor drei Tagen, vor einer Woche in Willering, dort wo ich in der Schule war. Da gibt es ein schönes Papageienhaus. Das sind wunderschöne Papageien drin. Die Mönche erlauben sich den Luxus eines schönen Vogelhauses. Das hat mir aber unheimlich viel gebracht. Ich bin da hineingegangen, der Pater Prior hat mich hineingeführt, meine Schüler auch. Wir waren drin und da haben wir plötzlich die Papageien gehört. Es war unheimlich laut. Viele Zwitschermaschinen haben gezwitschert. Und dann habe ich mir gedacht, das ist das, was Ebner nennt Lärmschall im achten Fragment. Wenn man in die Wildnis, Darwin hat die Wildnis beschrieben. Darwin hat eine Theorie der Wildnis gemacht. Oder? Das heißt also, Wildnis entsteht durch Mutation und durch die kleinen Änderungen und durch Selektion, durch die Zuchtwahl. Und Darwin hat dann in seinem Buch die Frage sich beantwortet, wie entsteht die Sprache. Und die Sprache entsteht dadurch, dass sich zufälligerweise selektive Drücke ergeben und Mutationen entsprechen, dass der Mensch dann, der aufrecht geht, praktisch auch sich nicht mehr mit dem Schweif, mit der Lunte, dem Fuchs und so weiter verstehen soll, sondern der baut dann seine Apparate, seine Gaumenzähne um, er baut eine phonetische Maschine, die dann spricht. So, und jetzt bin ich im Papageienhaus drin gewesen, dann ist der Pater Breuer hingegangen und hat gesagt, das ist unser interessantester Papagei. Der hat immer gesagt, ich bin ein Zisterzienser, ich bin ein Zisterzienser, ich bin ein Zisterzienser, ich bin ein Zisterzienser. So, und jetzt kommt, Darwin hätte schon gesagt und die Harris und Bloomfield, die Phonetiker, die amerikanischen Behavioristen hätten schon gesagt, das ist schon ein sinnvoller Satz. Nicht? Das heißt, er spricht schon einen sinnvollen Satz, der Papagei. Hinten waren die Kakadus, haben ordentlich viele Triller. Und jeder, der eine Symphonie von Olivier Messiaen hört, weiß, dass dort die Vogelstimmen wirklich zur Sprache kommen, aber nicht zum Wort. Nicht? Und obwohl der Papa keinen Satz gesagt hat, würde kein vernünftiger Mensch glauben, dass das ein Satz ist. Und Darwinismus, und das ist jetzt die Kritik Ebners, er sagt es sogar ganz ausdrücklich, er bezieht sich auf die Darwinisten. Und in meiner letzten E-Mail an den Dawkins, in einer ambivalenten Freundschaft seit einiger Zeit, habe ich da einer Gott, so wie das verachte Fragment verblättert. Das ist vielleicht nicht uninteressant. Ja, ja, ich finde es jetzt halt nicht. Ich möchte es zum Schreiben. Eben hat gesagt, nicht von der Richtung des selektiven Drucks entsteht das Wort, sondern von der Richtung Gottes. Das heißt, es entfaltet sich als Schöpfung. Das heißt, wobei Ebner klipp und klar sagt, dass der Darwinismus eben auch sich nur mit Surface, also mit Oberflächenphänomenen, mit Sinnlichkeit, die wichtigste Oberfläche unserer Wirklichkeit, die Sinnlichkeit genannt. Und aus der Sinnlichkeit kann kein sinnvolles Wort entstehen. Und der Papagei hat auch kein sinnvolles Wort gesagt, obwohl jeder von uns diesen Satz versteht. Aber der Papagei ist jetzt nicht mit uns in die Teilung. Das heißt, dass der Papagei kommuniziert wohl mit uns. Aber in einer Weise, dass wir ganz genau wissen, dass der Papagei nicht nicht ein Wort, etwas zum Wort bringt. So, und was tut jetzt Ebner? Ebner hat die Richtung bestimmt, er hat gesagt, es kommt vom Wort zur Sprache, also und da hat er sich auch getroffen mit Humboldt, und nicht von den Sprachelementen, von den sinnlichen Elementen der Sprache, von den phonetischen, von den semantischen, von den morphologischen Ebenen der Sprache zum Wort. Das, und da sagt jetzt, und jetzt kommen wir zur Wissenschaftskritik, das sei ein Abfall vom eigentlichen Charakter des Wortes. Das sagt er gleich im ersten, das der auch der Herr Babelka ja zitiert hat, und die Menschen sind gleich von diesem Wort abgefallen. Und welche Menschen sind das? Die wollen wir jetzt beim Wort nennen, das sind die Naturwissenschaftler, und zwar die des 19. Jahrhunderts, das möchte ich betonen. Und ich sage jetzt aber nun, dass diese Wissenschaftskritik außerordentlich interessant ist. Es wird die sinnliche Ebene verabsolutiert und das Bauprinzip, das eigentlich entscheidende Bauprinzip, dadurch unerreichbar, weil man aus dem Chaotischen nicht das Ordentliche konstruieren kann. Es gibt hier natürlich, und das habe ich im anderen Vortrag ja auch gesagt, natürlich eine Einschränkung, die ich mein Schöpfungsbuch, es gibt ein schöpferisches Chaos. Also ich bin als Mathematiker, ein Vertreter der nichtlinearen Theorien, weiß, dass zum Beispiel aus bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilungen durchaus schöpferische Akte entstehen können. Aber das ist nun mal was anderes als das, was ein Darwinist am Ende des 19. Jahrhunderts gab. Also die Behauptung ist, und die ist kritisierbar und stimmt, und die zeigt sich zum Beispiel bei den Strukturalisten. Die ersten Strukturalisten, Harris und Blumfeld, zwei Amerikaner, haben versucht, die Funktionsweise der Sprache aus der morphologischen Basisdaten zu konstruieren. Das ist gescheitert. Es hat dann mehrere Angriffe metaphysischen Denkens in der Sprachwissenschaft. Chomsky hat dann das sogenannte Language Acquisition Device eingeführt, so ein metaphysisches Prinzip, das uns etwas eingeboren ist. Und ich war auch mit Rupert Riedel befreundet, der hat die evolutionäre Erkenntnistheorie vertreten, hat gesagt, ist ein Wortreservoir eingebaut, das wir durch Erfahrungen erweitern. Von allen Theorien ist mir die evolutionäre Erkenntnistheorie am sympathischsten, die selber ein Vertreter der evolutionären Erkenntnistheorie, weil sie am ehesten der Wissenschaftskritik Ebners standhalten kann. Die Wissenschaftskritik Ebners ist unbestechlich. Und man muss sie nur ausarbeiten. Es gibt mehrere Versuche, die Mathematik zu kritisieren, im 12. und im 18. Fragment. Ebner die Mathematik zu kritisieren, die finde ich ungerecht. Ich glaube, dass Ebner nicht den Standard gehabt hatte, um die große Theorienkonstruktion der Mathematik in dem 19. Jahrhundert von Hilbert, Riemann, herauf bis zu Gödel, wirklich adäquat zu. Man kann Gödel nicht vorwerfen, dass er so argumentiert. Ganz im Gegenteil, Gödel hat, ich habe vor zwei Wochen mit Hans-Magnus Enzensberger telefoniert, der ja ein unheimlicher Gödel-Fan ist. Und der hat gesagt, Gödel hat uns erst bewusst gemacht, dass wir, wenn wir in etwas drinnen stehen, dieses Ganze nie vollständig erfassen können. Und zwar deswegen, weil wir immer gezwungen sind, axiomatisch etwas zu beschreiben, und Intuitionen, die wir haben, die wir axiomatisch beschreiben, können wir nicht vollständig axiomatisch beschreiben. Wir müssen einen Außenstandpunkt einnehmen, um das zu können. Aber wir sind nun mal drinnen und daher können wir es nicht. Und genau dasselbe sagt Ebner. Ebner sagt, wir sind gezwungen, etwas, einen Ausgriff, einen transzendentalen Ausgriff zu akzeptieren. Und er spricht zwar nicht von transzendentalen Ausgriff, aber er sagt, ein Band des Ich und Du. Folglich können wir jetzt die Wissenschaftskritik zusammenfassen auf drei wesentliche Sätze. Also beziehe mich da jetzt ganz besonders auf die Biowissenschaften. Positiv ist, was wir von Ebner lernen können, ist, dass Leben Kommunikation ist. Das heißt also, Leben ist ein selber, Leben spricht nicht, sondern Leben ist selber Kommunikation. Und diese erste Ebene der Kommunikation nenne ich Protokommunikation. Das heißt, es ist eine Kommunikation, die nichts von sich weiß. Zellen kommunizieren miteinander, Lektine werden ausgetauscht, Botenstoffe stimulieren, Immunstimulatoren, Rezeptoren, sie sind immer im Dialog, im Austausch, wissen aber davon nichts. Sie bestehen alle aus Milliarden Zellen, die sie nicht kennen. Ihr personaler Spielraum kennt die Milliarden Zellen nicht, die da drinnen wirtschaften, herum kommunizieren, und sie sind in eine absolut ich-einsame Welt. Denn sie wissen nichts davon, und die Zellen, die ihre Personalität ermöglichen, wissen auch nichts von ihnen. Sie können zum Beispiel verrückt werden, sie können brexit werden, sie können ausrasten. und tumorös werden. Und dann werden sie ihre Integrität, ihre Person zerstören. Aber sie sind miteinander ununterbrochen in Kontakt. Sie tauschen sich aus, sie sind protokommunikativ. Und deswegen hat mein Mentor Friedrich Kramer und vorher auch Hans Blumenberg, das war mein früherer Mentor, sehr eng befreundet mit Hans Blumenberg, gesagt, ein Buch geschrieben, Die Lesbarkeit der Welt. Und dort gesagt, über Erwin Chagaff, den ich sehr geliebt habe, auch ein Brenner, naher Mensch, Chagaff hat gesagt, unser Körper funktioniert wie unsere lyrischen Gedichte. Der genetische Code ist eine Lyrik. Und das heißt also Schönheit par excellence, hat er gesagt. Und Sie müssen wissen, dass die Protokommunikation das ist, was Buber in Ich und Du das Ace nennt. Buber beschreibt einige wunderschöne Szenen wie eine Katze, mein Verhältnis zu einer Katze, mein Verhältnis zu einem Baum. Und der zweite Satz ist ein kritischer Satz. Wir wissen, dass die Kommunikation, also dass alles, was ist, Kommunikation ist, Wort ist, in verschiedenen Qualitätsstufen, protodialogisch, protokommunikativ. Wir dürfen daher in unseren Forschungen niemals inkommunikativ sein. Sondern wenn wir überhaupt was erreichen wollen mit der Natur, dann müssen wir das tun, was die Natur sagt. Deswegen sage ich, eine Medizin kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie dialogisch bionisch ist. Das heißt, wenn sie mit dem Körper spricht, wie funktionierst du? Und das funktioniert aber nicht auf der Ebene zwischen Ich und Es, sondern es funktioniert auf der Ebene zwischen zwei Wissenschaftlern, die in einer interdisziplinären Sitzung über dieses Problem sprechen. Interdisziplinarität ist diese Form. Und die dritte Kritik ist es, wir werden keinerlei wissenschaftliche Erfolge haben, wenn wir nicht auf das Wort hören. Und wir müssen, die einzige Chance, wirklich das Wort zu erkennen, ist Freundschaft mit der Natur zu schließen, so wie Spinoza das genannt hat, die intellektuelle Liebe zu Gott. Gott ist ja der Spinoza die Natur. Und ich habe das in meinem Bioethikbuch, die intellektuelle Wissenschaft bedeutet intellektuelle Liebe, das zum Leben, wie Ilya Prigozhin, der Nobelpreisträger, gesagt, Dialog mit der Natur, der findet zwar nicht mit meinen Zellen statt, aber der findet zwischen zwei Medizinern statt, die über etwas sprechen, die sich noch verständigen und mitteilen können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön. Da ist schon was hergegangen. Werden wir noch kurz ein bisschen drüber reden, sofern sich Stimmen finden, die darüber reden wollen. Und du wirst ja sicher gerne darauf antworten, falls es etwas gibt. Also frage ich zunächst einmal, gibt es eine Wortmeldung? Ich selber habe da etwas notiert im Vorausblick auf das heutige Referat. Das ist aus dem Nachwort, einem der Nachworte zur neuen Ebner-Ausgabe, die kurz vor dem Erscheinen steht, das Wort und die geistigen Realitäten, von Gerald Hödel. Der sagt, Ebner nennt das Leben des Menschen als Gattungswesen, wie es eben in den Naturwissenschaften erforscht und beschrieben wird, das Leben der Generation. Da haben wir das Wort Gen auch drin und Dinge, auf die du angespielt hast, Kommunikation. Das Leben der Generation, das den Menschen im natürlichen Leben aufgehen lässt. Geist dagegen entstammt ihm zufolge, also Ebner zufolge, einer Gebrochenheit des natürlichen Lebens, einem Abstand im Menschen zu seinem natürlichen Daseinsvollzug. Was sagst du dazu?
Ja. Es ist so, ich will es mal auf den Punkt bringen. Man kann natürlich die Ebner-Philologie treiben. Ich habe ja nicht behauptet, dass das, was ich über Ebner sage, Ebner-Philologie ist. Von der Ebner-Philologie her könnte man natürlich jetzt glauben, dass Ebner die Natur und das Leben des Menschen vereinfacht. Aber das stimmt einfach nicht. Ich möchte sagen, es gibt hier diese wunderbar von der Hilde der Klone herausgegebene Sammlung der Tagebücher, aus den Tagebüchern und dort erinnert eben hunderte Seiten mit dem Thema und mit dem Problem die Natur zur Sprache zu bringen. Es sind unheimlich schöne Texte drin, es sind Naturschilderungen drin und er hat ja einen Effekt, ich sage es jetzt einmal so, er hat ja entdeckt, das Grundproblem der Landschaft, das heißt, Landschaft ist ja eine Vermittlung zwischen Natur und Geist. Wenn ich Professor Hamburger in Heilbronn spazieren gehen werde, das was jetzt ein Waldbäude sein wird, das sind beide Salzburger, dann werden wir in Heilbronn, wahrscheinlich in Heilbronn spazieren gehen und dann werden wir bemerken, dass diese Natur Strukturen hat, dass diese Natur, der japanische Garten zum Beispiel, ist eine Liaison zwischen Geist und Natur. Man kann gar nicht getrennt leben von der Natur. Also auch der Geist ist gar nicht eine Brechung der Natur, sondern der Geist ist einfach, das ist ein Bühnenwerk. Die Natur ist die Bühne, auf der Geist seine Existenz
Aber wäre das nicht in den Augen Ferdinand Ebners eine Idealisierung?
Nein, das ist überhaupt keine Idealisierung.
Und dann sind wir halt wieder in der Ich-Einsamkeit.
Nein, wir sind ja nicht in der Ich-Einsamkeit. Also ich kann ja zum Beispiel über den Gartenarchitekten, der Gartenarchitekt teilt sich hier durch den Garten mit. Ich kann ja mit dem Gartenarchitekten über die Gartenarchitektur sprechen. Also ich sage es jetzt noch an einem einfachen Beispiel. Heute ist Ferdinand Ebner nicht da. Und trotzdem ist mein Dialog mit Ferdinand Ebner nicht ich einsam. Ich kann seine Texte lesen, ich kann seine Bilder, die er über die Natur hat, personalisieren, aber ich gebe zu, und ich möchte jetzt auch etwas lesen, vorlesen, ich gebe auch zu, dass das natürlich auch seine Berechtigung, was der Walter gesagt hat, zumal der Ebner nie ganz genau gewusst hat, was er eigentlich wollte. Er war ein zerrissener Mensch. Also es ist nicht so, dass wir sehen die Blume und nicht die Zellen, aus denen sie sich aufbaut. Das ist ein Satz von Ebner. Der Gedanke, dass Schönheit wahrgenommene Gesetzmäßigkeit, Worthaftigkeit ist durch Gefühlung und Findung als Ganzes unmittelbar wahrgenommen, ist einer der allerersten, mit denen zu denken angefangen. Also das Problem der Natur war sein erstes Problem. Das ganze Tage durch schöne Reisen von Wiener Neustadt, bei Eisenbahn und da. Materie, das ist physischer Link doch an. Lest mal weiter, das ist ja herrlich. Nach 10 Jahren komme ich wieder darauf hin, was mich eigentlich freut, nicht die einzelnen Teile, aus denen sich jetzt schon ein Gegenstand Gesetze, Wesen, Worthaft, Aufbau sehen wir, wenn wir Menschen als schön werden, wandeln. Sondern ein ganzes, gewissermaßen das aufbauende Prinzip, die Taoisten würden sagen, das Tao oder der Blume, das Wort. Was anderes ist denn als der Charakter, Materie. Der Physiker nimmt doch an, dass sie hier zwei entgegengesetzte Kräfte tätig sind, die Kohäsion, die kleinsten Teile, die Atome zusammenhält und die Expansion. Nach dem Wechseln überwiegen einer dieser beiden Kräfte und so weiter. Aber was nehmen wir wahr? Wir sind ein riesiger Haufen von Zellen, oder da brennen Blitze, das sind Nervenzellen. Wir nehmen uns wahr, es ist ganz einfach, als eine Einheit.
Also, ja gut, also.
Aber ich gebe dir doch recht. Und ein anderes Zitat, der Mensch, der aus der Unruhe seines geistigen Lebens heraus das Bedürfnis nach Natur hat, der wird wohl immer auch die Ebene und ihre Schönheit lieben. Das wurde mir auf der gestrigen Eisenbahnfahrt wieder deutlich. Und jetzt kommt dein Einwand, er war ambivalent, die deutsche Mystik, Eckhart und das Schönheitserlebnis in der Landschaft, das muss tatsächlich irgendwie zusammengehören. Also er hat auch diese, dass er eben nicht Einsamkeit, Landschaft, das ist seine Zeit. Aber er hat dann schon den nächsten Satz, in dieser Natur ist alles Schöpfung, jeder Mensch, der nichts vom Leben Jesu weiß, kann diese Schöpfung nicht verstehen. Also er sagt, ich kann sehr wohl ein religiöses Verhältnis zur Natur haben, oder? Als ökologischer Mensch.
Das ist eigentlich eine ziemlich ausführliche Antwort auf meine Frage.
Ja, ich habe aber jetzt den Ebner.
Ja. Gut. Ja,
also wir wollen es auf den Punkt bringen. Der Ebner war nicht einer einhellig. Also er war mit sich selbst nicht das ganze Werk.
Er hat vielleicht eine Spannung repräsentiert,
ja,
die für uns alle irgendwie bestimmend ist. Ja.
Aber reden,
jetzt machen wir, glaube ich, Schluss, wenn nicht noch irgendeine Frage kommt. Und, ja, bitte.
Ich würde nicht ganz beipflichten, dieser Kritik unserer Mathematik zu Ebner, denn meines Erachtens hätte Ebner sehr wohl zugestimmt, wenn er eben auch in dieser Schlüsselaufsatz gekannt hätte, wo quasi das Wort wieder als Grundlage alle Zahlen.
Ja. Und man kann vielleicht annehmen, dass so wie Ebner ja in Richtung bildende Kunst, kulturelles Erlebnis, plötzlich hat ihm die Schöpfung von Haydn gefordert, die Jahreszeiten, nun bald die Flur. Das ist so dahergekommen dann, allmählich. Er ist wieder aufgegangen im Laufe der 20er Jahre. Und es ließe sich denken, dass er auch in Richtung einer noch größeren Aufgeschlossenheit und tiefer reichenden Aufgeschlossenheit gegenüber der Natur gekommen wäre. Ja. Und damit danke ich dir sehr, sehr herzlich und ich danke fürs Kommen und fürs Dabeisein hier. Wie gesagt, man kann noch ein bisschen Bücher anschauen und so weiter.
Danke.